Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation. Einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehren Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha-Blog-Podcast, Folge 145. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen zum Buddha-Blog, deinem Podcast mit Werten und mit tiefergründigem Inhalt. Dem Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Auch heute nehme ich diese Folge zusammen mit Markus auf. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Es würde diesem Projekt so sehr helfen, wenn ihr euch entschließen könntet, auf eurem Podcast-Medium, also zum Beispiel bei Apple oder Google Podcasts oder bei der App, die ihr sonst für Podcasts benutzt, einen Kommentar zu hinterlassen. Macht mir den Gefallen, bewertet diese Folge und abonniert den Podcast. Diese kleine Geste von euch bringt dieses Projekt weiter in das Bewusstsein von denjenigen Menschen, die noch nichts von diesem Angebot gehört haben. Viel Freude beim heutigen Podcast. Ohne Berge gibt es auch keine Täler. In einem Bericht habe ich über ein Museum der Fehlschläge gelesen. In Amerika, im Bundesstaat Michigan, gibt es das Mahnmal der gescheiterten Produkte. Auf den Bildern sieht es aus wie ein ganz normaler Supermarkt. Lebensmittel, Süßigkeiten, Getränke, alles liegt in Regalen verstreut. Bei näherer Betrachtung sieht man, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Die Anordnung erscheint willkürlich. Aber es ist kein Supermarkt, es ist ein Museum. Ein Museum mit den Produkten, die sich eben nicht verkauft haben, also Fehlschläge waren. So kommt es zum Spitznamen Museum der misslungenen Produkte. Dieser Platz ist ein Symbol des Heuschreckenkapitalismus. All diese Produkte erzählen ein Scheitern, keine schöne Geschichte, kein Erfolg, sondern ganz einfach einen Fehlschlag. Dieses Produkt wollte keiner haben. Diesen Ort hat der Amerikaner Robert McMath kreiert. In seiner Jugend begann er, alle neuen Produkte, die auf den Markt kamen, zu kaufen. Er stellte sie in seine Regale und langsam aber sicher wuchs sich die ganze Angelegenheit zu einem Museum aus. Mit der Zeit bemerkte er, dass die meisten neuen Produkte auf dem Markt scheiterten. Eine Misserfolgsquote von über 90% dürfte nach ihm realistisch sein. Aber nur er beschäftigt sich mit dem Scheitern. Heute kommen Manager aus der ganzen Welt, um zu sehen, warum Produkte scheitern und was man tun kann, um solch einem Schicksal nicht ausgeliefert zu sein. Besonders interessant an der Sache ist, dass das Museum hochprofitabel ist, während es um Produkte geht, die ja keinen Erfolg hatten. Das Scheitern steht in unserer Kultur nicht wirklich hoch im Kurs. Wir alle versuchen zu vermeiden, an das Scheitern an sich überhaupt zu denken. Niemand möchte auf seine Misserfolge angesprochen werden. Im hektischen Leben der Manifestationen und des positiven Denkens ist der Platz für Misserfolge nicht da. Aber schon die Stoiker lehrten uns, dass Misserfolg genauso wie Erfolg zum Leben gehört. Und genau das sagt Buddhas Lehre auch aus. Wir sollen nicht werten. Wir sollen einfach nur akzeptieren, klaglos annehmen, was da so kommt in unserem Leben. Und die Möglichkeit, mit etwas zu scheitern, die liegt etwa bei 50%. Klappt meine Beziehung? Werde ich den Job bekommen? Das Scheitern wollen wir noch nicht einmal in Betracht ziehen. Es gibt keine Akzeptanz der Möglichkeit des Scheiterns. Wir gehen nur davon aus, dass alles klappt. 1000 Gurus erklären uns, wie wir zu manifestieren haben, damit auch alles eitle Wonne Sonnenschein sein wird. Wenn wir ehrlich zu uns selber wären, würden wir zugeben, dass das Scheitern ein großer Teil unseres Lebens ist. Wie oft sind wir schon gescheitert, richtig auf die Nase gefallen? Haben wir daraus gelernt? Ich behaupte jetzt einmal nein. Deswegen berichte ich euch heute von dem Museum der gescheiterten Produkte. Das Scheitern ist schon ein Teil der Evolution. Trial and Error, Versuch macht klug. Was haben unsere Vorfahren nicht schon alles versucht? Wie oft sind sie gescheitert und trotzdem finden wir die Vorstellung zu scheitern einfach schrecklich und verdrängen sie komplett aus unserem Bewusstsein. Das positive Denken, bringt uns das weiter oder verändert es unser Leben negativ? Wäre es nicht besser, das Scheitern zu akzeptieren, als Möglichkeit wenigstens hinzunehmen? Ich behaupte, wer glücklich sein will, muss die Möglichkeit von Unglück akzeptieren. Denn am Ende des Tages werden wir alle scheitern. Der Tag kommt, wo wir sterben werden, alles verlieren werden. Selbst dieser Planet wird ex- oder implodieren, nichts wird bleiben, alles ist vergänglich. Also ist das Scheitern bei uns schon vorprogrammiert. Aber wir wollen es einfach nicht akzeptieren. Schon Buddha riet uns, das Scheitern als Möglichkeit zu akzeptieren. Auch schlechte Gefühle und die Ungewissheit, ob alles klappt, zu akzeptieren. Ein gelassenes Akzeptieren auch der negativen Konsequenzen, der Möglichkeit des Scheiterns. Ja, Übel können passieren, aber wir zerbrechen nicht daran, wenn sie uns passieren. Deshalb rate ich euch, liebe Hörer, die bewusste Auseinandersetzung mit dem schlimmstmöglichen Szenario, das passieren kann, auch nicht zu vermeiden, sondern in eure Überlegungen mit einzubauen. Was kann Gutes passieren? Was kann Schlechtes passieren? Im Businessplan eines Unternehmens ist der Best Case und der Worst Case Szenario normal. Aber für uns selber, in unserem Privatleben, wir hätten alle gerne so schön eitle Wonne Sonnenschein. Diese Tausende und Zehntausende von Produkten, die hier in diesem Supermarkt der gescheiterten Produkte ausgestellt sind, die hatten auch Menschen, die sie entworfen haben, die ursprünglich von diesem Produkt überzeugt waren, sonst hätten sie es nicht entworfen und auch nicht auf den Markt gebracht. Aber sie sind gescheitert. Einen derartigen Misserfolg hatten sie wahrscheinlich bei der Planung seinerzeit nicht am Kopf. Wir Menschen haben eine richtige Abneigung gegen das Scheitern, aber das Scheitern ist es, was uns stark macht. Wer immer wieder scheitert und trotzdem weiter probiert, der hat einen regen Verstand und ist mutig. Wenn wir uns das schlimmstmögliche Szenario vorstellen, ist es meiner Meinung nach besser wie jede positive Affirmation. Denn so lernen wir, zuversichtlich, erfolgsorientiert und bestimmt zu arbeiten. Und das gilt auch im Privatleben. Wer seinen Verlust oder sein Scheitern visualisiert, kann damit die positive Affirmation wieder ausgleichen. So kommen wir an den Weg der Mitte, den Buddha uns immer riet. Wir sollen loslassen, Wünsche und Willen weglassen, auch nicht werten, sondern einfach so nehmen, wie es kommt. Akzeptieren, was passiert. So kommen wir zu der Fähigkeit, das Scheitern und Misserfolge auch zu akzeptieren. Ich rate euch, auch über Misserfolge nachzudenken und sie gegebenenfalls schon im Voraus zu analysieren. Warum könnte mein Projekt zu einem Misserfolg werden? Warum könnte meine Beziehung scheitern? Und auf was könnte Erfolg basieren? Was sind die Faktoren, die mich hier zum Weitermachen bewegen? Bin ich bereit, trotz Rückschlägen weiterzumachen? Oder möchte ich hier an dieser Stelle aufgeben? Wie ist mein Weg? Was ist mein Ziel? Wer mit Verlust und Misserfolg umgehen kann, der ist der Erleuchtung schon ein großes Stück näher gekommen. In den Hochglanzmagazinen sehen wir nur die Erfolgreichen. Die besten Schauspieler, die größten Unternehmer, das dickste Auto und das schönste Kleid. Aber was ist mit all denen, die nicht auf diesem Podium stehen? Mit all jenen, die bei der Olympiade eben nicht aufs Treppchen kamen, weil sie etwa eine Woche vor der Olympiade ganz schwer erkrankt sind oder sich das Bein gebrochen haben? Eigentlich würden sie jetzt der Sieger sein. Eigentlich wäre es ihre Olympiade. Durch ein kleines Missgeschick sind sie gescheitert. Ein anderer steht auf dem Podium, ein anderer bekommt die Goldmedaille umgehängt. Sie sind gescheitert. Das Leben hat ihnen einen Streich gespielt. Ohne Berge eben auch keine Täler. Wenn euch wieder Gedanken kommen, ob euer Projekt klappen könnte oder nicht, denkt doch einfach an das Museum der gescheiterten Produkte. 90% aller Produkte, die auf dem Markt eingeführt werden, sind gescheitert. Und jetzt habt ihr eine neue Idee und wollt sie durchsetzen? Steckt eure Energie in die Sache, ihr seid bereit, Risiken einzugehen. Aber das Scheitern ist ein Teil der ganzen Angelegenheit, dessen solltet ihr euch bewusst sein. Wenn ihr also wieder einen Experten im Fernsehen seht, der genau weiß, wie die Zukunft sein wird, dann denkt euch immer dieses Museum vor euren Augen. 90% aller Dinge sind gescheitert. Wer das in Kauf nehmen kann, der ist wirklich der Erleuchtung nahegekommen. Buddha sagte zu diesem Thema einmal, unsere größten Fehler können unsere besten Lehrer sein.
Lernen, dich selbst zu hören. Mitgefühl im Kontext des Buddhismus bedeutet, das Leiden eines Wesens zu erkennen und zu wünschen, dass dieses Leiden endet. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, sich auf die Befreiung zu fokussieren, die durch das Beenden des Leidens erreicht wird, anstatt ausschließlich auf den Schmerz selbst. Darüber hinaus hat meine eigene Erfahrung mir gezeigt, dass Selbstmitgefühl oft eine größere Herausforderung darstellt. Unsere Kultur tendiert dazu, das Selbstwertgefühl eng mit materiellem Erfolg zu verknüpfen, was dazu führt, dass wir uns selbst die Schuld für Misserfolge geben, selbst wenn sie außerhalb unserer Kontrolle liegen. Dies wiederum kann zu Wut über unser eigenes Leiden führen, begleitet von dem Gefühl, dass uns Unrecht geschehen ist, obwohl Leiden ein natürlicher Bestandteil des Lebens ist. Selbstmitgefühl bedeutet jedoch, anzuerkennen, dass Leiden unvermeidlich ist. Schmerz und Enttäuschungen sind untrennbare Begleiter des Lebens. Wenn sie auftreten, ist es notwendig, sich selbst mit Freundlichkeit und Verständnis zu behandeln, anstatt sich selbst die Schuld zu geben. Wir können aus unseren Fehlern und Misserfolgen lernen und sie als wertvolle Erfahrungen auf unserem spirituellen Weg betrachten. Selbstmitgefühl ist somit ein Akt der Gnade und Akzeptanz gegenüber unserer eigenen Menschlichkeit. Im Buddhismus lernt man, dass die Fähigkeit, Mitgefühl für sich selbst und andere zu entwickeln, ein wichtiger Schritt zur Erleuchtung ist. Es erlaubt uns, das Leiden zu transzendieren und inneren Frieden zu finden. Selbstmitgefühl öffnet die Tür zu einer tiefen spirituellen Praxis, die nicht nur unser eigenes Wohl, sondern auch das Wohl anderer fördert. Der Weg zur Erleuchtung im Buddhismus ist also nicht nur ein Weg des Mitgefühls für andere, sondern auch für sich selbst. Es bedeutet, das eigene Leiden anzuerkennen, ohne sich selbst dafür zu verurteilen und auf dem Weg zur Befreiung von diesem Leiden beharrlich voranzuschreiten. Dieser Weg erfordert Geduld, Ausdauer und eine offene, mitfühlende Haltung gegenüber dir selbst und anderen, während du dich auf die Reise zur Erleuchtung begibst. Krankheit ist dabei ein wichtiger Aspekt des menschlichen Lebens, der im Kontext von Mitgefühl und der buddhistischen Praxis betrachtet werden kann. In der Lehre des großen Lehrers wird betont, dass Krankheit, wie Leiden im Allgemeinen, ein unvermeidlicher Teil des Lebens ist. Anstatt sie als eine Strafe oder Ungerechtigkeit zu betrachten, können wir sie als eine Gelegenheit zur Vertiefung unseres Mitgefühls zur Entwicklung unserer spirituellen Praxis sehen. Wenn du mit Krankheit konfrontiert bist, sei es deine eigene oder die von anderen, ist es wichtig, Mitgefühl zu zeigen. Dies bedeutet, das Leiden und die Schwierigkeit anzuerkennen, die damit einhergehen, und echte Unterstützung und Fürsorge anzubieten. Mitgefühl beinhaltet auch, Geduld und Verständnis zu zeigen, da der Weg zur Genesung oft langwierig sein kann. Für diejenigen, die von Krankheit betroffen sind, kann Selbstmitgefühl von entscheidender Bedeutung sein. Es ist leicht, sich selbst die Schuld zu geben oder sich in negativen Gedankenmustern zu verfangen, wenn man krank ist. Doch Selbstmitgefühl ermutigt dazu, sich selbst mit Freundlichkeit und Verständnis zu behandeln. Es bedeutet, die eigene Gesundheit anzuerkennen und die notwendigen Schritte zur Genesung zu unternehmen, ohne sich selbst zu verurteilen. Die Praxis der Lehre des großen Lehrers kann auch in Zeiten der Krankheit unterstützen. Meditation und Achtsamkeit können dazu beitragen, den Geist zu beruhigen und das Leiden zu lindern, indem sie den Fokus von Schmerz und Unbehagen ablenken. Diese Praktiken können auch dazu beitragen, einen Zustand inneren Friedens und Akzeptanz zu erreichen, unabhängig von den Umständen. Insgesamt lehrt uns diese so besondere Philosophie, Krankheit als eine Gelegenheit zur spirituellen Entwicklung und zur Vertiefung des Mitgefühls zu senden. Sie erinnert uns daran, wie zerbrechlich das Leben ist und betont die Bedeutung der gegenwärtigen Achtsamkeit und des Mitgefühls sowohl für uns als auch für andere, wenn wir mit den Herausforderungen der Gesundheit konfrontiert sind. Der Weg ist wie immer das Ziel. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, in dich hineinzuhören, die Wahrheit in deinem Ich zu erkennen. Buddha sagte zu diesem Thema einmal: Die Wahrheit zu finden ist wie das Tragen eines Lichtes in der Dunkelheit. Möge die Wahrheit in dir leuchten und den Weg erhellen. Baummeditation. Du suchst dir einen Baum im Wald, in einem stillen Park oder einem Garten. Du stehst vor diesem Baum. Nach einer Weile der ruhigen Beobachtung und der Aufnahme deiner Umgebung schließt du deine Augen oder lässt sie halb geöffnet. Deine gesamte Aufmerksamkeit richtet sich nun auf deinen Atem. Du beobachtest still, wie die Luft durch deine Nase in deinen Körper strömt und sich wieder aus der Nase oder dem Mund herausbewegt. Du veränderst dabei deinen Atem nicht. Wenn er lang ist, bemerkst du einfach, der Atem ist lang. Wenn er kurz ist, bemerkst du, der Atem ist kurz. Du akzeptierst deinen Atem in all seinen Facetten, ob flach oder tief, gleichmäßig oder stockend, sanft oder kräftig. Langsam oder eben kurz. Du atmest eine Weile in dieser Sammlung und Achtsamkeit. Nun dehnt sich deine Aufmerksamkeit mit jedem Ausatmen zum Baum vor dir aus, verändert sich und fließt in einem stetigen Strom zurück zu dir. Du gibst dich dieser Beobachtung voll und ganz hin. Beim Einatmen bist du dir bewusst, Baum atmet mit dir zusammen aus. Beim Ausatmen bist du dir bewusst. Baum atmet ein, im Einklang mit dir. Ihr atmet gemeinsam. Ihr lebt. Deine Aufmerksamkeit wandert nun vom Atem hinein in die Form deines menschlichen Körpers. Du reist in Gedanken durch deinen Kopf, deinen Hals, deine Schultern, Arme und Hände, in deinen Rumpf. Du spürst deine Beine, deine Füße und wanderst weiter hinab. Du fühlst, wie die Sohlen deiner Füße die Erde unter dir berühren. Du betrachtest die Festigkeit des Bodens unter deinem Körper und stellst dir vor, wie deine Zehen langsam in den Boden eindringen, zu Wurzeln werden und sich fest im Erdreich verankern. Du stehst jetzt fest und elastisch da, wie ein Baum mit Wurzeln, Stamm und Baumkrone. Deine Wurzeln nehmen die Nährstoffe aus dem Boden auf, die durch die feinen Poren der kleinsten Wurzel dringen. Diese Nährstoffe steigen langsam auf, durch die dicken Wurzeln, in den Stamm und von dort höher und höher in die Zweige. Die kräftigen, sattgrünen Blätter in der riesigen Baumkrone nehmen die Energie auf und erzeugen Sauerstoff. Du verweilst einen Moment in dieser Vorstellung. Beim Ausatmen bist du dir bewusst. Mensch und Baum atmen ein. Beim Einatmen bist du dir bewusst. Mensch und Baum atmen aus. Ihr atmet gemeinsam. Ihr lebt in einer Symbiose. Deine Aufmerksamkeit wandert langsam von den Blättern zu den Zweigen, dann zu den Ästen und weiter hinunter in den Stamm. Vom Stamm fährst du weiter hinab in die Wurzeln. Hier verabschiedest du dich von der Baumform und kehrst zur menschlichen Form zurück. Du spürst, wie deine Zehen sich zurückverwandeln und wie du fest auf dem Boden stehst. Du nimmst deine menschliche Form wieder bewusst wahr, fühlst deine Beine, deinen Rumpf, deine Arme und Hände, deinen Hals und deinen Kopf. Du fühlst dich wieder ganz als Mensch. Du freust dich, ein Mensch zu sein, der die Verbindung zum Baumsein kennt. Du freust dich, ein Baum zu sein, der die Verbindung zum Menschsein kennt. Gemeinsam atmet ihr Freiheit von Gier, Hass und Unwissenheit. Gemeinsam atmet ihr Frieden, ganz so, wie es der Lehrer aller Lehrer uns vorgelebt hat. Du öffnest deine Augen und kehrst in dein normales, menschliches Leben zurück. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte zu diesem Thema einmal: Richte deine Gedanken auf die Meditation. Lass dich nicht von anderen Dingen ablenken. Wer in Meditation beharrlich ist, findet das höchste Glück.
Der Shaolin European Competition Cup 2023 in Italien. Von Sonntag bis Mittwoch war ich in Italien, in Venedig, in Jesolo genau gesagt, 20-30 Minuten außerhalb der schönen Lagunenstadt. Hier fand ein Shaolin-Symposium statt, auf dem über 5000 internationale Schüler ihre Gürtelprüfungen ablegten und unter Augen von verschiedenen Shaolin-Mönchen ihre Auszeichnungen bekamen. Ich war von Xiongxin, dem Abt des Shaolin-Tempels China, eingeladen. Als mich die recht kurzfristige Einladung erreichte, war ich im Zweifel, ob ich überhaupt hinfahren sollte. 20 Jahre habe ich den ehrwürdigen Abt nicht mehr gesehen. Seit ich den Shaolin-Tempel Deutschland 2006 in Berlin verlassen habe, habe ich mich mehr oder weniger vom Tempel zurückgezogen. Zu sehr habe ich mich geschämt, dass ich seinerzeit in Berlin den Shaolin-Tempel nicht weiterführen konnte und durfte. Den ganzen Sonntag bin ich mit dem Auto nach Italien gefahren, einen passenden Flug gab es nicht und auch die Züge hatten nicht die für mich richtigen Verbindungen. Nachts um 12 bin ich angekommen, ein Hotelzimmer wartete auf mich in Jesolo, ich ging sofort ins Bett und um 6.30 Uhr morgens klingelte mein Telefon. Ich wurde zum Abt bestellt. Mir gingen die Nerven auf Grundeis. Was würde er zu mir sagen? Wäre er mir böse? Würde ich ihn überhaupt wiedererkennen? 20 Jahre sind eine lange Zeit. Als ich vor ihm stand, hatte ich Tränen in den Augen. Es war wie zwei alte Freunde, die sich nach langer Zeit wieder sahen. Wir haben sofort dort weitergemacht, wo wir ursprünglich aufgehört hatten. Kurze Zeit später, nachdem wir uns beschnuppert haben, sind wir nach Venedig gefahren und haben den ganzen Tag zusammen verbracht. Eben wie zwei alte Freunde. Wir haben Dinge besprochen, Projekte angedacht, über alte Zeiten gesprochen haben wir natürlich auch. Ich durfte ihm auch meine neuen Ideen präsentieren, meine angedachte 108-Tempeltour fand sein großes Interesse. Er ließ seinen Wagen mit seinem Fahrer stehen, stieg zu mir ins Auto und gemeinsam ging die Reise nach Venedig Stadt. Am Markusplatz, am Dom, egal wo, zwei alte Freunde, die sich zusammen eine schöne Stadt anschauen. Drumherum waren noch seine Begleiter, junge Mönche und natürlich auch der Abt des Shaolin-Tempels Deutschland, Shi Yongchuan. Und sicher 10-mal erklärte mir der ehrwürdige Abt, dass er mir sehr dankbar sei für meine Arbeit damals im Shaolin-Tempel Deutschland und dass es ohne meine Arbeit das heutige Symposium hier gar nicht gäbe. Wir waren zusammen essen, haben gemeinsam Kaffee getrunken, geplaudert und uns über alles Mögliche heiter und angeregt unterhalten. Immer tiefer bin ich auf die 108-Tempeltour eingegangen, die ich mir vorstelle, im nächsten Jahr zu absolvieren. Hier soll die Lebensgeschichte Buddhas nachempfunden werden, mit einem Reisebus die Stationen abgefahren werden, wo er geboren wurde und wo er erleuchtet wurde und auch da, wo er gestorben ist. Weitergehen soll die Tour dann zu Bodhidharma, seinem Geburtsort und den Orten, wo er wirkte, wo er nach China sich einschiffen ließ und wie er dann über die Berge in den Shaolin-Tempel China kam, wo er den heutig bekannten Zen-Buddhismus gründete. Weitergehen soll die Busreise dann zu allen schönen Tempeln Chinas, Koreas und Japans, aber auch Thailands, Laos und Vietnams. Ich war auch bei allen Sitzungen des Europäischen Rats des Shaolin-Tempels und konnte mich davon überzeugen, dass meine ursprüngliche Arbeit hier große Früchte getragen hat. Beim obligatorischen chinesischen Abschiedsfoto bekam ich den Ehrenplatz neben seiner Heiligkeit Xi Jinping. Eine große Ehre für mich, über die ich erst bei der Heimfahrt nachdenken konnte, zu sehr hat mich die ganze Angelegenheit bewegt. 20 Jahre sind eine lange Zeit und ich konnte meine Wunden lecken. Nun hoffe ich, dass ich weiter mit dem Tempel arbeiten kann und den Buddhismus und auch die Shaolin-Kultur weiter in das Bewusstsein der Menschen führen kann. In den nächsten Tagen werde ich zur Reise auch noch einen Bericht schreiben und die Bilder auf meiner Webseite shaolin-rainer.de veröffentlichen. Für mich war es wirklich ein ganz besonderes Unterfangen. Was hatte ich mir für Sorgen gemacht, vor ich den abtraf? Wie wird er mich empfangen? Was wird werden? Und alles war ganz anders, wie ich dachte. Sorgen machen, Ängste, Nöte, all das bringt nichts. Das Annehmen der Dinge, so wie sie sind, das ist das Wichtige im Leben eines Zen-Buddhisten. Buddha sagte zu diesem Thema einmal: Der Körper ist vergänglich. Doch die Seele ist unsterblich. Erkenne die Wahrheit über den Körper und du wirst zur Unsterblichkeit gelangen.
Kriege sind auch nur gute Geschäfte. Buddhisten unterscheiden sich sehr von den normalen Menschen, denn die buddhistische Lehre drängt den Anhänger, die Umgebung realistisch zu betrachten. Nicht aus ideologischen Gründen sich die Realität so zu verbiegen, dass der Anschein endlich zu inneren Überzeugung passt. Die Welt ist gerade wieder ein Pulverfass. Alle möglichen Parteien zündeln munter drauf los. Gründe werden vorgeschoben, die bei genauer Betrachtung nur vorgeschoben sein können. Es geht ums Geld, um viel Geld, um Macht und Einfluss und andere tief egozentrische Gründe, die dem einzelnen kleinen Mann, der kleinen Frau schwer schaden, viele Existenzen vernichten, immer häufiger auch Leben zerstören und beenden. Um die Drahtzieher zu ermitteln, müssen wir nur den Spuren des Geldes folgen. Wer profitiert hier? Mittelbar oder unmittelbar? Wer hat Vorteile oder Vergünstigungen? Dies ist ein buddhistischer Block, so dass ich nicht über einzelne Individuen urteilen mag. Das überlasse ich der Geschichte. Den Lesern und Hörern schlage ich vor, hier die Position Buddhas zu betrachten, der sagte: Alle Lebewesen haben das Recht auf Leben und Freiheit. Wer nach diesem Grundsatz lebt, wird nicht töten, nicht andere zur Tötung anstiften. Buddhisten werden also immer auf Vermittlung, Frieden und Dialog setzen, niemals dabei Bedingungen stellen. Eben unvoreingenommen auf Gespräche und Verständnis setzen. Buddha hatte in einem zentralen Element seiner Lehre die Überlegung gemacht, dass der Mensch nichts unbedarft glauben darf, sondern sich immer seine eigene Meinung machen sollte, sich nicht von schönen Schein und großen Titeln blenden lassen darf. Ich sehe klar hinter den Vorhang, zweifle an allen Nachrichten, analysiere die News, bin von Haus aus gegenüber Ideologen misstrauisch, komme immer häufiger zu völlig unterschiedlichen Gefühlen, wie die angebliche Mehrheit. Als Anhänger des Buddhismus sollte man nicht werten, aber aus Gedanken werden Gefühle, daraus entstehen Gewohnheiten, die zu Überzeugungen werden. Jeder denkt und fühlt sich im Recht, beharrt auf seiner Position, merkt aber nicht, dass er oder sie nur zum Spielball der Mächtigen geworden ist. die schlicht und einfach nur Geld verdienen wollen. Das passiert Buddhisten deutlich seltener als den normalen Menschen. Denn ein Buddhist ist immer ein Realist und kein Träumer, sondern schonungslos und offen. Buddhist sein bringt aber auch Verpflichtungen mit sich, nämlich hier zuerst ein Bewusstsein für die Wahrheit zu etablieren und sich dann im weiteren Verlauf auch für diese Wahrheit einzusetzen. Nicht zu schweigen und die Dinge nicht einfach über sich wegziehen zu lassen. Kopf in den Sand ist keine Lösung. Nach dem Hören dieses Textes, was wird sich bei dir verändern? Wie kannst du dich in Verwirklichung einer besseren Welt einbringen? Bist du bereit, für deine Überzeugung auch etwas zu tun? Und was käme dir jetzt sofort in den Sinn? Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte zu diesem Thema einmal: Sprich die Wahrheit, übe Güte und schätze andere Wesen. So wirst du Frieden und Glück finden.
Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse als Dank für mein kostenloses Angebot eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts, damit auch andere Menschen diesen Podcast finden können. Das dauert nicht lange für dich und kann einen großen Einfluss für diejenigen haben, die mein Angebot noch nicht kennen. Tausend Dank und eine schöne Woche. Omitofo.